Mahlzeit.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Sagt hallo. Und schönen guten Tag und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino bei Radio Blau, Radio Korax und Radio Fratz.
I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
So, der Lars ist hier. Ich bin heute mal allein im Studio, aber ihr müsst natürlich nicht auf meine lieben MitmoderatorInnen hier verzichten. Nein, auf gar keinen Fall. Wir werden hören Florian, wir hören auch den Robert, wir hören die Lisa hören wir auf jeden Fall auch noch. In den nächsten 2 Stunden hier volles Programm in jedem Fall und viele Stimmen. Wir legen los hier.
Hilf der Polizei, das ist unser Wahlspruch.
Wahr gesprochen, Robin.
Filmstarts der Woche.
Ja, und da wirft etwas Großes seinen Schatten voraus. Es ist das Jahr von Godzilla. Hatten wir ja auch kürzlich erst im Kino. Und jetzt also wieder, allerdings nicht aus Japan, sondern eine amerikanische Produktion und eine Fortsetzung des Monsterverse. Godzilla X Kong, The New Empire. Und hier die Musik von Junkie XL und Antonio Di Iori. Iorio heißt er. Und dieses Spektakel, das haben sich Flo und Robert für euch angesehen. Und wir lauschen ihnen jetzt gebannt.
Wir sprechen über Godzilla und Kong, The New Empire. Ja, dazu begrüße ich hier Flo.
Hallo.
Und ja, 2014, also vor 10 Jahren, ging es los, sozusagen die neue Reihe, die jetzt in einem Universum spielt, mit Godzilla. Danach kam Kong Skull Island und danach noch 2 andere Godzilla- und Kong-Filme. Und jetzt, das hier ist der neueste, also sozusagen die 5. Ausgabe dieses Franchise. Inklusive kam jetzt noch zusätzlich eine Monarch-Serie raus. Und ja, Warner baut da was auf, ganz vorsichtig. Die haben vorher immer erst angeteasert und jetzt scheint es zu funktionieren. Weil sie sind ja schon mit anderen Universen auf die Schnauze geflogen sozusagen. Ja, aber hier funktioniert das schon mal ganz gut. Die Leute werden gezogen und es knallt. Und das wolltest du auch im Kino sehen.
Ja, ich wollte große Monsterklopperei sehen. Schon beim letzten Mal.
Ja, die letzten, die haben wir irgendwie, also mir nicht so zugesagt. Der allererste Godzilla war, fand ich okay, cool. Ja, und die anderen waren alle so durchwachsen bis mit Einschlafen, inklusive bei mir. Mhm. Aber der hier hat mich irgendwie, der hat mir aber gut gefallen. Also der hier war ich die ganze Zeit dran, der hat mich gut unterhalten. Und Dan Stevens war dabei, toll. Und ja, wir haben richtig viel Viecher, wird nur weggemacht. Es gibt eine neue Bedrohung. Und der große Plot ist eigentlich die neue Bedrohung, gegen die am Ende, ja, Kong und Godzilla kämpfen müssen, aber bis dahin gibt es noch viel in der Hohlerde zu erleben.
Genau, und in der Hohlerde oder so ähnlich. Genau, also die Story ist ja, ich sag's mal vorsichtig, jetzt nicht das große Kunstwerk bei diesen Filmen.
Trash ist eine Trash-Story eigentlich, ne?
Ja, ich hab vorhin schon gesagt, es ist im positivsten Falle Pulp Fiction, also dieses richtig klassische, es fühlt sich schon sehr, habe ich das Gefühl an, nach solchen alten Groschenromanmäßigen Sachen, irgendwie hier so, was in 40ern, 50ern war. Ich habe ja letztens auch so andere komische Filme geguckt, so Richtung Reise zum Mittelpunkt der Erde und so ein ganzer Quatsch.
Schundromane hat man das ja in Deutsch genannt.
Genau, so auf dem Level bewegt sich halt die Story. Und ich habe auch das Gefühl, der Film macht da auch gar keinen großen Hehl drum, dass das einfach alles kompletter Humbug ist und irgendwie halt
das
Quatsch.
Das fängt schon mit einer Verarztung eines Zahns an und so weiter. Ne? Da wird sich einfach gar nicht überlegt. Das ist einfach so zack, zack, das wird gemacht und das muss man hinnehmen.
Aber gleichzeitig, was ich dann immer sehr angenehm finde bei solchen Sachen ist, das hier auch gar nicht versuchen, augenzwinkernd Richtung Publikum zu sein. Sondern die Charaktere im Film nehmen das ja trotzdem alles sehr ernst, obwohl es einfach der letzte Humbug ist, finde ich. Und du hast nicht das Gefühl, dass die ganze Zeit jemand da sitzt und sagt, ist schon ziemlich lustig und quatschig hier so.
Und der Film versteckt trotzdem nicht, dass es Humbug ist. Genau. Also er wirft das dir so hin und entweder hat man damit einfach großen Spaß oder man wird gar nicht abgeholt.
Das ist, glaube ich, halt immer die große Gefahr. Ich glaube, wer in einen Film reingeht, auf dem Godzilla X Kong steht, The New Empire, und der irgendwie vielleicht nur das Poster gesehen hat oder so, weiß, glaube ich, aber eigentlich schon, worauf er sich einlässt. Und für alle anderen, die anspruchsvolleres Kino wollen, sage ich mal, die gucken sich Godzilla Minus One an, weil das ist tatsächlich, also der aktuelle japanische Godzilla ist halt der ziemlich starke Gegenentwurf zu dem, was wir hier jetzt bekommen haben. Weil da ja alles sehr ernst ist, da ist sehr, sehr, sehr wenig Godzilla, da ist sehr viel Menschen und wofür Godzilla als Metapher steht eben. Und hier in Hollywood Godzilla und Kong Universum haben wir halt wirklich einfach große Monster, die in irgendwelchen quatschigen Szenen oder in Szenerien rumrennen und gegen andere große Monster kämpfen.
Und wie viele Häuser oder andere Gebäude oder irgendwas hier in Schutt und Asche gelegt wird, wie viel...
Alles egal.
Ja, auch weil, ob das jetzt nur Kosten verursacht oder irgendwas, sowas. Es ist, ja, das wird komplett ignoriert. Hauptsache, die bösen Monster sind tot.
Genau. Hauptsache, es gibt gut aufs Maul und Godzilla sieht am Ende aus wie ein niedliches Kätzchen, was sich irgendwo zusammenrollt, so ungefähr. Das ist immer wichtig.
Ja, also großes Action-Fun- Getöse im Kino, geile Musik. Ich fand die Musik geil. Hatte Cindy-Vibes hat er mit eingebaut hier, sind mit dabei. Das macht so ein bisschen, passt so ein bisschen auch zur Optik, weil wir haben ja ein bisschen viel Lila und viel, ja, viele Farben, ja, alles Mögliche. Und ja.
Es ist sehr farbenfroh, pink, lila, grün, Neonfarben. Ich habe auch das Gefühl gehabt, ich spüre einen gewissen 80er-Vibe wieder hier. Den ich aber gar nicht so schlimm fand.
Das und auch geile gemacht. Songs wurden eingebracht und die auch passend zu geilen Szenen, wo das wirklich gut gepasst hat. Also es hat wirklich ein bisschen Spaß gemacht da an diesen Stellen und dann hat wirklich sich nicht ernst genommen in keiner Minute und das war eigentlich...
Und wer sich gut ein bisschen drauf einlassen kann, der hat irgendwie knapp, ich glaube, wie lange geht's jetzt? 115 Minuten, in denen einem nicht wirklich langweilig wird, weil der Film halt wirklich nur von Anfang bis Ende eigentlich aufs Gaspedal drückt. Das muss man natürlich auch mögen. Das ist auch eine Sache. Aber wie gesagt, also ich bin für nichts anderes ins Kino gegangen und ich bin sehr glücklich darüber, dass es einfach eben nur Gaspedal war und Menschen immer meistens so hier Stichwortgeber sind und es auch ansonsten halt auf die Schnauze gibt oder eben man den Planet, den Affenplanet der Hohlerde hat, so ungefähr. Wo dann auch... Das fand ich tatsächlich nämlich sehr schön, teilweise Szenen waren, in denen irgendwie kommuniziert wurde und gar nicht gesprochen wurde. Und trotzdem hat man alles mitbekommen. Genauso muss das sein.
Ja, also viel Spaß und lasst euch schön im Kino beballern. Und jetzt haben wir abgeholt. Tschüss!
Ja, vielen Dank an euch. Godzilla X Kong. Diese Woche überall zu sehen, wo es nach doch Popcorn riecht und Multiplex draufsteht. Godzilla X Kong, viele Möglichkeiten, sich hier mal abholen zu lassen und auf andere Gedanken zu kommen.
Falsch verbunden.
Ich bin richtig verbunden, aber Sie sind falsch gewickelt.
Er ist Chef.
Woher zum Teufel haben Sie diese Nummer?
Von der Wand einer öffentlichen Bedürfnisanstalt, Bumpy.
Ich möchte Sie sprechen, Chef.
Ich habe ein Büro.
Filmstarts der Woche.
Ja, nachdem wir den größten Filmstart der Woche, Godzilla X Kong, hiermit also quasi abgehakt haben und empfohlen haben, von unserer Seite auf jeden Fall, Flo und Robert sagen das zumindest, Kommen wir zu einem kleineren Film, der aber für mich so ein Stück weit eigentlich der Filmstart der Woche ist. Morgen ist auch noch ein Tag, ist eine Sensation, wenn man das mal so betrachtet. Denn der Film hat in seiner Heimat, in Italien, Millionen von ZuschauerInnen in die Kinos gelockt und damit sogar Barbie und Oppenheimer hinter sich gelassen im vergangenen Sommer. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Und das für ein Regiedebüt tatsächlich. Und zwar nicht irgendein Regiedebüt, sondern das Debüt einer Regisseurin oder einer Schauspielerin, die auch hier die Hauptrolle übernommen hat und das Drehbuch geschrieben hat. Also wirklich in absoluter Eigenregie hier quasi auf die Leinwand gebracht und damit einen Riesenerfolg erreicht hat. Es ist das Regiedebüt von Paola Cortellesi und sie spielt Delia. Delia lebt mit ihrem Mann Ivano, ihren drei Kindern und dem unerträglichen Stiefvater Ottorino in einem kargen Kellerloch kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Es ist so die Zeit quasi zwischen dem Damals und der Zukunft, die vielleicht noch irgendwie aussteht. Man ist ziemlich ernüchtert und hoffnungslos. Man ist froh, dass der Krieg erstmal vorbei ist, aber der Schrecken sitzt halt immer noch in allen Knochen und alles baut sich erst so allmählich wieder auf. Es ist eine ziemlich gewalttätige Ehe, die Delia hier lebt mit ihrem Mann Ivano. Ivano kommt immer dann am Abend oder was nach Hause und schlägt sie und er lässt ihr keinerlei Freiheiten in irgendeiner Form. Wir erleben diese ersten Minuten, die wirklich sehr, sehr schmerzhaft sind, diese ersten Szenen, erleben wir im 4:3 Format, also wirklich auch in einem beengten Format. Der Film ist in Schwarz-Weiß gedreht. Also es ist echt ganz schön hoffnungsloses, sozialrealistisches Porträt, was wir hier erleben. Also auch Neorealismus, der italienische Neorealismus, den wir ja auch gut kennen mit Filmen von Vittorio Sica beispielsweise oder Luciano Visconti, der ist hier, Luchino Visconti, Entschuldigung, Roberto Rossellini, genau. Die haben das geprägt und das ist auch hier spürbar in jedem Fall. Es ist schon toll, wie dieser Film auch diese Bildsprache mit aufgreift und diese Geschichte erzählt aus dieser Ästhetik heraus auch. Die Ästhetik ordnet sich aber immer der Geschichte unter. Und so ist es halt hier wirklich, dass diese Enge, in der sich Delia befindet in ihrem Leben, auch wirklich symbolisiert werden soll, eben auch durch diese technischen, durch diese filmischen Kniffe. Sie erlebt eine ziemlich hoffnungslose Situation, ein ziemlich hoffnungsloses Leben offensichtlich, aber dieses Leben öffnet sich dann tatsächlich, sobald Ivano aus dem Haus raus ist und sie sich so die kleinen Schlupflöcher, die kleinen hellen Momente im Alltag, sie findet, es wird ganz toll unterstrichen durch kontemporäre Musik tatsächlich auch, also durch zeitgemäße Musik, es kommt dann so ein Rap-Pop-Song irgendwie, kommt dann wirklich so ein Break, der überhaupt nicht so reinzupassen scheint in diese Zeit und sie legt halt los, sie geht halt los wirklich aus ihrer Wohnung heraus und trifft andere Frauen, unterhält sich mit ihnen, tauscht sich mit ihnen aus und geht auf den Markt und hat so ein bisschen Sonnenschein irgendwo dann in ihrem Leben. Der krasse Gegensatz und Kontrast wirklich zu dem, was sie da zu Hause erlebt. Denn das ist wirklich Gewalt. Gewalt, das sollte ich vielleicht auch irgendwo, keine Ahnung, auch als Triggerwarnung hier im Vorfeld erwähnt werden, denn wer hier Erfahrungen hat mit häuslicher Gewalt, es ist wirklich ganz schön heftig und auf eine sehr, sehr interessante, sicherlich auch diskussionswürdige Art und Weise im Film in Szene gesetzt. Denn die Regisseurin Paola Cortellesi inszeniert diese Gewaltszenen als Tanz. Also tatsächlich tanzen Delia und Ivano miteinander einen sehr, sehr brutalen Tanz zu Musik, kompletter Reduzierung auf die Musik wirklich, also es ist quasi ein Stummfilm im Endeffekt, eine Stummfilmsequenz, die hier gezeigt wird dann. Und es sind dann auch die Spuren und die Auswirkungen dieser Gewalt dann spürbar und sehbar, auf jeden Fall erfahrbar auch irgendwie im Nachhinein. Sie sind immer da, die blauen Flecken und das Blut unter der Nase. Und es ist halt auf jeden Fall ersichtlich und deutlich, in welchem Martyrium sie dort lebt. Aber es ist halt auf eine Art und Weise inszeniert, die ja auch ein Stück weit damit zu tun hat, wie sich Delia selber versucht, ihren Alltag und ihr Leben halt erträglich zu machen. Und aus diesem bricht sie dann immer mehr hinaus, geht raus quasi aus ihrem engen Leben, hat diese Hoffnung auf auch vielleicht eine Zukunft und auf ein anderes Leben durch einen Brief, der sie erreicht. Was in diesem Brief steht, das soll nicht verraten sein. Das ist so der Clou eigentlich zum Schluss dieses Films, der dann nochmal echt eine sehr wichtige und sehr starke Pointe setzt. Eine überraschende vor allen Dingen, wie dieser Film sowieso, also vor allen Dingen in seiner Inszenierung immer wieder überraschend ist. Grandios gut gespielt von Paola Cortellesi in der Hauptrolle, super gut wirklich, auch toll besetzt bis in die Nebenrollen, bis hin zum angsteinflößenden Ehemann. Und ja, wirklich ein absolut ja faszinierender, außergewöhnlicher, spielerischer Film, der aber auch ein wichtiges Thema eben anschneidet, nämlich eben die Situation von Frauen auch in der italienischen Gesellschaft, die auch bis heute halt eben hineinreicht, dieser Machismo, der da herrscht, diese Autorität der männlichen Bevölkerung vor allen Dingen. Das ist wirklich schon echt ja eindrucksvoll und beeindruckend und nachhaltig, eindrücklich wirklich, wie sie das hier schildert. Wirklich ein starker Film, der wie gesagt ganz klar in der Tradition des italienischen Neorealismus steht, also wirklich in der Tradition auch des Kinos des Landes und hier die Lebensrealität in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg schildert und mit einem Augenzwinkern inszeniert. Wahnsinnserfolg, Riesenerfolg in den italienischen Kinos und es ist ihm auch wirklich zu wünschen, dass er das auch hier in diesen Kinos erreichen wird, dass ein großes Publikum findet. Es ist ein Schwarz-Weiß-Film, es ist nicht ein einfaches Thema, auf jeden Fall, das sei definitiv auch gesagt und es ist ein Film, bei dem man schon irgendwie mitgehen muss, auch was die Inszenierung anbetrifft. Ich weiß nicht, ob das jeden wirklich so ansprechen wird, wie er inszeniert ist und wie er erzählt ist. Aber ich finde es selbstbewusst auf jeden Fall, wie er erzählt ist. Und es ist definitiv ja auch ein künstlerisches Ausrufezeichen, was Paola Cortellesi da setzt. Und wir können sehr, sehr gespannt sein, was von ihr noch kommen wird. Morgen ist auch noch ein Tag und für mich ist er eigentlich so der heimliche Filmstart der Woche. Ich muss sagen, ich habe ihn nicht alleine gesehen, sondern tatsächlich auch mit meiner Frau. Das heißt also, die weibliche Perspektive sei an dieser Stelle auch noch erwähnt und auch sie war begeistert und ja, vor allen Dingen auch begeistert von der Art, wie dieser Film inszeniert und erzählt ist. Wir machen weiter hier in der Kritikerrunde mit dem Robert und dem Florian, denn die haben mehr Filme gesehen in dieser Woche, als auf einen Bierdeckel passt. Wir reden über einen Film, der sie wiederum ganz begeistert hat, unser Horrorfilm der Woche, Immaculate.
Hallo bei Filmriss und wir haben uns
Immaculate
angesehen. Mhm. Genau, der Horrorfilm der Woche.
Genau, unser Horrorfilm der Woche hier.
Genau, mit
Sydney Sweeney.
Genau, und von einem Regisseur, der bisher noch nicht viel gemacht hat, aber ein ambitioniertes Projekt von ihr, hast du erzählt.
Genau, wenn ich das richtig mitbekommen hatte, wurde sie vor 10 Jahren oder auf jeden Fall vor einigen Jahren war sie bei einem Casting für dieses Projekt und dann kam das eben nicht zustande, aber weil sie das Projekt so gut fand, hat sie jetzt eben selber mitproduziert, damit der Film noch zustande kommt, damit wir den im Kino kriegen.
Ja, und ich finde, das war eine gute Wahl. Sie hat sich da gut entschieden. Und wir haben hier wirklich einen schönen Genrefilm bekommen. Der hatte auch hier eine FSK 18 im Kino. Und das war auch berechtigt, finde ich. Es war alles ordentlich. Man hat schön was gesehen. Alles. Hier ist auch, man muss auch sagen, wenig bis gar oder gar kein CGI scheinbar, also oder wenn, man sieht es eben nicht, alles handgemacht. Aber worum geht's denn überhaupt? Hier haben wir die Schwester Cecilia, die aus den USA nach Italien kommt, in ein Kloster, um das Gelübde abzulegen und eben Nonne zu werden. Und das ist ein Kloster für alte Nonnen, die dort gepflegt werden, also ein Altenheim für Nonnen sozusagen. Und dass sie noch genau die letzte Ruhe, also die letzte schöne Zeit kriegen dort.
Genau, dass die in Frieden in den Himmel aufsteigen können, wie glaube ich gesagt wird.
Richtig, und ja, in dem Kloster, wir haben ja schon von einem Horrorfilm geredet, Da geht's nicht mit rechten Dingen zu. Natürlich wird da irgendwas sein. Was, das erzählen wir nicht. Aber das gilt für sie rauszufinden. Und ja, mit ihr passiert später was, was im Handlungsverlauf wichtiger wird. Und ja, ich war ganz... Also man kann gar nicht so viel dazu sagen, ganz einfach. Wir können nur sagen, es spielt in Italien, sie spielt eine Nonne. Es sieht alles aus wie so ein alter italienischer Film, auch vom Filmkörnung und so, ist ein bisschen alles so oft gemacht, dass es ein bisschen so retro ist, dass man so ein bisschen retro das Dings hat. Musik ist auch genauso angelehnt. Und ja, wenn das schon zuspricht, vom Inhalt kann ich dann gar nicht mehr, also es ist Non-Horror und da würde ich gar nicht weiter was dazu erzählen.
Ja, mehr wusste ich auch nicht. Und ich wusste nur, Italien, Sidney Sweeney, angelehnt an alte italienische Filme, gute Bilder. Da war ich so, will ich sehen. Und ich bin auch der Meinung, es hat sich gelohnt. Es ist schön 90 Minuten durcherzählt. Ich habe den Eindruck gehabt, es war nicht zu viel. Da hat sich keiner die Mühe gemacht, den 90 Minuten Stoff auf 120 Minuten aufzublasen, um da unbedingt noch mehr Laufzeit rauszuholen. Sondern das wird einfach schön stringent durcherzählt. Ich war jetzt nicht mit jeder Story-Entscheidung 100% glücklich, habe ich gerade schon zu Robert gesagt, aber das sind alles so Sachen, wo ich so bin, das wollen wir euch gar nicht unbedingt verraten. Robert schon.
Ja, ich war auf jeden Fall zufrieden, ja. Also ich fand das interessant, aber es wird auch nicht zu viel hier drumherum gemacht, sondern wichtig ist ihre Situation, die sie dann in der ganzen Geschichte dann hat.
Genau, und das fand ich auch sehr angenehm, dass das einfach halt wirklich einmal rund durcherzählt wird, dass wir nicht irgendwie langgezogen werden und das halt, wenn Ende ist, ist auch Ende und wir nirgendwo irgendwie mal noch eine Abfahrt von der Autobahn nehmen, um nochmal dreimal im Kreis zu fahren, nur damit wir da irgendwie eine halbe Stunde mehr auf der Uhr haben oder 20 Minuten, wie das in letzter Zeit tatsächlich ja öfter mal passiert, wo ich auch immer da bin und so bin, muss das jetzt nochmal sein?
Aber das gibt's ja nicht, es geht ratzfatz hintereinander weg und ist dann auch zu Ende, alles sehr atmosphärisch, sehr schön. Grusel-Effekt, also ich hatte Angst zwischendurch, dreimal oder so oder viermal bin ich zusammengezuckt, bin ich wirklich stark erschrocken.
Hast auch laute Geräusche von dir gegeben?
Das geht ja nicht, ja, mein Körper reagiert automatisch. Wir können eine Triggerwarnung für besondere Themen rausgeben, aber dann würde man den Film spoilern, würde ich sagen. Dann, sollte sich dann vielleicht doch vorher informieren. Vielleicht ist auch ein Hinweis im Titel gegeben, wenn man sich damit näher auseinandersetzt. aber für alle Horrorfreunde, die einfach unbefangen da reingehen wollen, ist es auf jeden Fall eine Empfehlung.
Von mir auf jeden Fall auch. Ich habe auch der ein oder andere Jumpscare hat mich auch sehr erwischt, den fand ich auch sehr gut. Es gab jetzt keinen, den ich super unnötig oder nervig fand und es war auch zum Glück keine so Geisterbahnfahrt, wo alle 5 Minuten irgendwas dir entgegenspringt mit dem lauten Geräusch, sondern ich fand es sehr pointiert.
Sidney Sweeney hat auch da sehr überzeugt. Ich habe sie ja nur jetzt noch gar nicht so oft gesehen.
Ja.
Aber sie hat da schon, ja, Handmaid's Tale hat sie mitgespielt und so habe ich auch noch gesehen. Also eigentlich richtig viele Serien und da hat sie schon bestimmt gute Erfahrungen. Also ich habe sie im Kinofilm jetzt noch nicht so oft gesehen, aber auf jeden Fall hat sie es halt richtig gut gemacht. Und im Heimkino werde ich den mir auch dann zuführen, weil der war so gut, das ist krass, kann man dann.
Ich denke auch, es war nicht das letzte Mal, dass ich den gesehen habe.
Der Mensch hat den Mount Everest bezwungen. Er hat den Grund des Ozeans erforscht. Er hat Raketen auf den Mond geschossen. Atome gespalten. Er hat Wunder vollbracht. Auf allen Gebieten menschlichen Strebens. Nur nicht in der Kriminalität!
Filmstarts der Woche.
Amy Winehouse, Love is a Losing Game aus dem Soundtrack zu Back to Black, der Filmbiografie, die Ende des Monats in den deutschen Kinos anläuft. Und dann sprechen wir natürlich auch über diesen Film Back to Black, ob es sich lohnt, ihn sich anzuschauen, ob das vielleicht dann doch irgendwie noch ein bisschen zu früh ist. Es ist schon nächste Woche soweit. Ich kann es euch schon sagen, am 11.04. läuft der Film bei uns an. Und dann reden wir natürlich auch über Back to Black. Musik. Ich versuche trotz akuter Verschnupfung jetzt zu reden über den neuen Film von Josef Hader. Ja, also ich glaube, es ist kein Geheimnis oder es ist ein offenes Geheimnis, wie auch immer ihr das interpretieren wollt, dass wir den Hader lieben. Ne? Also ich glaube, das ist ziemlich klar, weil der Hader liebt freies Radio.
Hörerinnen und Hörer von Radio Blau, Sie hören das richtige Radio, verstellen Sie nur mehr die Lautstärke, ändern Sie nichts mehr an der Einstellung, weil es ist ein freies Radio und es gibt sehr viel unfreies Radio. Das ist das Radio, das ganz viele Werbekunden hat und die dürfen dann zum Beispiel, wenn ich hier sage, Kellogg's ist scheiße, nur zum Beispiel, ich finde das gar nicht persönlich jetzt, aber dann darf ich das dort nicht sagen, weil die vielleicht einen Werbevertrag haben und gleich nach mir kommt der Kellogg-Spot. Kellogg's ist scheiße, ist nur hier erlaubt in diesem freien Radio. Man könnte auch sagen, Apple ist scheiße oder Opel ist scheiße. Und alles das darf man im freien Radio. Hey!
Ist ja klar, ne? Also wir lieben Josef Hader. Das ist auf jeden Fall klar. Sei es für seine Bühnenprogramme als Kabarettist oder sei es für seine schauspielerischen Darbietungen, vor allen Dingen als Brenner in den Verfilmungen von Wolf Haas, Komm süßer Tod zum Beispiel, Der Knochenmann, aber ja, alles eigentlich, all die schönen, tollen Filme, die es da gab in der Vergangenheit, in der Zeit. Ich mag ihn einfach unglaublich gerne, seinen trockenen Humor, den er hier immer wieder an den Tag legt und wie er ihn halt eben auch auf der Leinwand rüberbringt. Ist ja auch wirklich sehr erfolgreich damit und das absolut zu Recht. Und übrigens auch ein grundsympathischer Mensch, der mal eben hier so ein schönes Zitat für uns einspricht, für uns als freies Radio Blau. Und bei einer Präsentation seines Films hat er das mal gemacht hier für den lieben Toni. Der hat das mitgebracht und wird immer noch gerne in Ehren gehalten hier. Ja, und er hat sich dann auch selbst inszeniert, tatsächlich als Regisseur mit seinem ersten Film Wilde Maus. Und das auf eine wunderbar, herrlich, selbstironisch, trockene Art und Weise als Loserfigur, die er nun mal auch schon in den Filmen von Wolf Haas dargestellt hat, also in den Verfilmungen von Wolf Haas. Und jetzt kommt sein zweiter Film in die Kinos, Andrea lässt sich scheiden. Er lief in diesem Jahr auf der Berlinale. Und dort halt nicht im Wettbewerb, sondern im Nebenprogramm, aber hatte dort eine große Premiere in jedem Fall. Und ja, er ist schon ein bisschen was anderes, denn er stellt seine langjährige Leinwandpartnerin Birgit Minichmayr in den Mittelpunkt dieser Tragikomödie. Minichmayr spielt die Dorfpolizistin Andrea, die gemeinsam mit ihrem Kollegen Georg in dem verschlafenen niederösterreichischen Nest mitten in der Provinz irgendwo, keine Ahnung wo, also ein gutes Stück weit weg, auf jeden Fall vom benachbarten St. Pölten, der nächsten Großstadt. Da ist nichts wirklich, was wir hier sehen, was sich da irgendwie abspielt. Und mit ihrem Kollegen Georg kontrolliert sie gerne mal hier Raser und Waffenbesitzer. Der Film beginnt halt wirklich direkt mit einer Geduldsprobe, die einen auch einstimmen soll auf den Film und auf sein Tempo, denn wir sehen eine Landstraße, diese üblichen Landstraßen, die kennt ihr vielleicht, gibt es halt immer mal wieder in der vor allen Dingen hügeligen Provinz, da sieht man halt eben eine Landstraße, einen Berg herunterfahren, links und rechts ist grün, die grünen Felder und sonst ist da nichts, also du siehst oben, ja, den Horizont, den Himmel und dann fährt die Kamera langsam herunter und fährt quasi diese Straße langsam herunter und dann sehen wir, wie ein Auto über diese Kuppe kommt und den Berg herunterrast. Erstmal auch herunterfährt, das ist nämlich erstmal ein Transporter, also so ein Polizeitransporter quasi und da sitzt nämlich dann eben Andrea und ihr Kollege Georg drin. Die steigen aus, unterhalten sich über den anstehenden Geburtstag von Georg und dass er gerne andere Leute dazu einladen will und wie viel das dann individuell kosten würde ihn quasi pro Person, wie viel Bier wird getrunken, das Essen, da kommt schon eine ganz schöne Summe zusammen, aber man wird ja auch nicht oft so einen runden Geburtstag feiern und das ist so die Unterhaltung zwischen den beiden. Übrigens auf tiefstes Niederösterreichisch. Das heißt, schaut euch eine Version mit Untertiteln an. Es ist ganz schön anzuraten in jedem Fall. Sonst versteht man hier nicht wirklich viel. Und diese kurze Unterhaltung wird dann unterbrochen von einem Raser, der diese Straße heruntergerast kommt und natürlich dann prompt in die Radarfalle, in die Kontrolle der beiden hineingerät. Es ist ein natürlich den beiden gut bekannter, weil man kennt sich einfach dort auf dem Dorf, auf in der Provinz, ein Veterinär, der auf dem Weg ist, um ein Kalb zur Welt zu bringen. Und ziemlich angenervt ist von der Tatsache, dass sie ihn dort dann anhalten und abkassieren tatsächlich auch. Und er rast dann weiter, wie das dann so ist. Er steigt ins Auto und rast dann halt einfach weiter. Und so ist das Leben quasi. Man versucht in irgendeiner Form dort als Polizist oder Polizistin sich zu behaupten, möchte ich mal sagen, gegen die Widerstände. Und man versucht auch als Mensch sich zu behaupten gegen die Widerstände. Und Andrea ist es irgendwie leid. Man merkt schon, sie ist echt ganz schön abgeschlafft und eher müde und hat da keinen Bock mehr drauf. Vor allen Dingen keinen Bock mehr auf die Ehe mit Andy. Und er, ja, oder auf das Versprechen der Ehe zumindest, denn die beiden sind zusammen, aber sie hält ihn halt ewig hin und ja, die Zukunft ist ungewiss für sie, die sie halt irgendwie nicht wirklich gemeinsam planen. Und sie hat halt eher echt Lust, da rauszukommen aus dieser Einöde und nach St. Pölten und dort Kriminalinspektorin zu werden. Und deswegen möchte sie sich lösen von ihren Fesseln. Nur blöd, dass kurz darauf ein Unfall geschieht und der sei an dieser Stelle nicht verraten. Und Andrea ist darin verwickelt und nicht nur sie ist darin verwickelt, sondern auch der unbeholfene Lehrer Franz. Denn der nimmt die Schuld auf sich, obwohl Andrea eigentlich diejenige ist, die schuld ist, aber Unfallflucht begangen hat. Und so wird quasi durch diese beiden Figuren, die eigentlich sonst nichts miteinander zu tun haben, eine Schicksalsgemeinschaft geschaffen. Denn Andrea ist fortan schuldbewusst, doch versucht hier das Ganze wieder gerade zu biegen, ohne sich halt dann aber auch dieser Schuld auszusetzen. Sie rennt sich da immer mehr rein. Und hinzu kommt halt eben noch, dass Franz ein trockener Alkoholiker ist, der ja sowieso gerade irgendwie versucht, wieder in seinem Leben Fuß zu fassen. Und so, weshalb diese Schicksalsgemeinschaft, die da im Mittelpunkt steht, in diesem Provinzkosmos, der trocken inszeniert ist und pointiert erzählt ist, großartig gespielt ist von Birgit Minichmayr. Absolut grandios gut, wirklich, wie sie das wieder verkörpert hier. Auch auf ihre eigene trockene Art und Weise diesen Humor und die Dialoge, diese tollen, auch rüberbringt von Josef Hader. Aber es ist keine Komödie in dem Sinne, möchte ich sagen. Also die früheren Filme von Hader und wer ihn vor allen Dingen auch als Schauspieler kennt, wird hier vielleicht eine schwarzhumorige Komödie erwarten. Das ist Andrea lässt sich scheiden eigentlich nicht. Es ist eher eine Tragikomödie mit vielleicht einem stärkeren Schwerpunkt auf Tragödie als auf die Komödie. Das sollte man sich auf jeden Fall definitiv auch, dessen sollte man sich gewiss sein. Andrea lässt sich scheiden, lohnt sich trotzdem absolut und kriegt meine wärmsten Empfehlungen an euch. Ihr seid bei Filmriss, dem Kinomagazin. Wir sind mittendrin in den
Filmstarts der Woche.
Genau, und ja, tatsächlich scheint es wirklich eine gute Woche gewesen zu sein für Robert und für Flo. Denn auch der dritte Film, den sie gesehen haben, hat sie überzeugt und vielleicht sogar am meisten. Wir wollen reden und wir wollen Ihnen zuhören, vor allen Dingen über Monkey Man. Ein Film, auf den ich wirklich auch selbst sehr, sehr gespannt bin, weil Dev Patel einfach ein klasse Typ ist. Ja, kennt man ja aus Best Marigold Hotel und natürlich auch aus Slumdog Millionaire. Und das waren ja immer so sympathische Komödien in jedem Fall. Vielleicht bei Slumdog Millionaire noch mehr Sozialdrama als jetzt Komödie und eine mitreißende indische Geschichte. Und er hat jetzt seinen ersten eigenen Film inszeniert, produziert von Jordan Peele, Monkey Man.
Hallo zusammen, hier sind wieder Robert und Flo von unterwegs, denn wir haben Monkey Man für euch geguckt. Das Regiedebüt von Dev Patel, wo er sich selber in der Hauptrolle gecastet hat. Er hat selber geschrieben, er hat mitproduziert, er hat eben Regie geführt. Alles während der Pandemie hat er sich gedacht, mache ich mal einen Film in Indien, in seinem Heimatland. Was dann leider nicht so ganz gut funktioniert hat. Er musste nach Indonesien ausweichen und hat dort einen Actionfilm gedreht, der dann auf Netflix kommen sollte. Da gab es dann aber Komplikationen. Hier und da gibt es verschiedene Versionen. Auf jeden Fall ist die Tatsache, dass am Ende Jordan Peele den gekauft hat oder dafür gesorgt hat, dass Universal den kauft. Und deswegen haben wir den jetzt im Kino gesehen und sind sehr, sehr glücklich damit, oder Robert?
Ich bin froh, dass er auf jeden Fall im Kino ist. Wir haben hier auf jeden Fall eine klassische, also ja, Kampfsportgeschichte.
Genau, es ist... Dev Patel hat sich lokaler Mythologie bedient und erzählt eine Rachegeschichte im Gewand und hat da ein bisschen indische Mythologie mit reingenommen, den Hanuman-Mythos, so eine Affengottheit, die es da eben gibt, wo man auch direkt in den ersten 2 Minuten die Story abgerissen bekommt oder beziehungsweise so den Grundplot von Hanuman erklärt bekommt und dann eben ihn mit Gorilla-Maske im Ong Bak-mäßigen Ringkampf sieht, wie es ordentlich zur Sache geht. Und dann haben wir eben einen Actionfilm, bei dem er im Zentrum steht und immer wieder eben Rückblenden, die vieles erklären. Und das macht alles ganz schön Laune, fand ich, und hält ganz schön bei der Stange.
Ja, seine Vorbilder waren, ich habe ein Interview mit ihm gesehen, da hat er erzählt, seine Vorbilder waren auf jeden Fall die Raid-Filme und sowas, natürlich John Wick und so weiter. Und da hat es hat sich da getan im Kino und da war er sehr angetan und wollte selber auch sowas machen und hat es auch geschafft, eben hier jemanden auch selber zu spielen, der so als Kämpfer rüberkommt, dann eben natürlich diese Regiesachen, gerade Bruce Lee war natürlich, ja stimmt, hat er mir auch erzählt, war auch so ein großer Game of Death hat er damals gesehen, der nie fertiggestellte Film, der irgendwie doch irgendwie halb fertig ist, aber nie so, wie Bruce Lee eben das wollte. Aber ja, das waren eben die Sachen, die ihn so begeistert haben, schon von Ewigkeiten. Das Projekt war sein Herzensprojekt, was irgendwie seit Jahren irgendwie, und jetzt hat er das gemacht und das mit Erfolg und das ist ja schön, da freut man sich eben, weil er ist der Typ damals noch von Slumdog Millionär und so weiter und er war immer so der kleine schmale Inder und dann können wir sich, wo man jetzt nicht gleich dran denken würde, als wie so eine Kampfmaschine oder so, aber es geht ja meist um Technik und Geschwindigkeit, das haben wir bei Ong Bak gelernt. Ne? Er ist ja auch nicht sehr groß, es geht manchmal um Geschwindigkeit und gute Technik. Und ja, und hier gibt es ordentlich aufs Maul, auf jeden Fall.
Das kann man schon so sagen.
Er ist auch so ein Charakter, der kann auch viel einstecken. Ne? Ja. Aushalten kann er auch viel, das ist auch interessant. Er ist jetzt am Anfang nicht der Beste, da gibt es noch plottechnische Geschichten, die dann...
Ja, also ich um es einmal abzureißen, er kämpft im Ring und lässt sich vermöbeln. Gleichzeitig wird eben in Rückblenden so ein bisschen seine Vergangenheit beleuchtet. Und da gibt es eben Menschen, an denen er sich rächen möchte. Und dafür schleicht er sich wo ein und gibt sich dann Mühe, sich da zu rächen. Und den Weg, den er da geht, den verfolgen wir eben. In einem Indien, was kurz vor neuen Wahlen steht, bei der eine Partei, die mit sehr viel religiösem, mit einer Religionsströmung noch mit einhergeht, gerade sehr auf dem Aufschwung ist, die tatsächlich irgendwie, ich würde mal sagen, in so eine rechtskonservative Ecke zu drängen sind. Was heißt zu drängen sind? Also die, dass sich da verorten und eben auch gegen Minderheiten sind, was man auch sehr mitbekommt. Das heißt, der Film ist irgendwie auch, erzählt einerseits so eine sehr klassische Rachegeschichte.
Und gleichzeitig nur Teile Sozialkritik
genau,
und alles.
Genau, von einem hochpolitischen Hintergrund irgendwie, also wo es dann wirklich um Minderheiten geht, die ihm zum Teil ja auch dann helfen im Film später mal und so. Also das ist schon sehr krass. Da sind wir dann auch wieder bei der ganzen Netflix-Geschichte, weil es auch die Erzählung gibt, dass wohl Netflix gesagt hat, wir nehmen den vielleicht nicht unbedingt, weil wir gutes weil wir gut mit Indien stehen und deren Blockbuster immer haben und der Film halt doch einiges in Indien kritisiert auch, was da gerade los ist. Was sehr spannend ist, wenn man sich andere eben indische Blockbuster anguckt, die von Menschen in Indien, aus Indien gemacht sind und dort vor Ort, weil die sind tatsächlich oftmals ja sehr nationalistisch angehaucht und dann kommt halt hier Dev Patel daher, als jemand, der nicht mehr so in Indien lebt wahrscheinlich, wenn ich das gerade richtig weiß, und wirft da eben einen Blick von außen drauf und kritisiert da doch einiges und macht da einen großen Film, den wir dann auch eben groß ins Kino kriegen, was sehr schön ist.
Ja, kameratechnisch auch alles gut eingefangen. Man hat, kann immer folgen. Es gibt dann man richtig viel oft Wackelkamera auch. Da, also das, es gibt Leute, die stören sich dran. Da muss man das nicht sagen, gibt's viel, aber es fand das alles atmosphärisch geil.
Ja, das war sehr beeindruckend, fand ich auch, wie es einerseits extrem hektisch war, die Kamera, aber man trotzdem immer wusste, wo was passiert. Also man hat nie den Überblick verloren, obwohl die Kamera eben sich ständig in Bewegung war, super hektisch war und immer mitgegangen ist, gerade bei diesen ganzen Kämpfen, wo halt wirklich einiges passiert in auf engen Räumen, irgendwelchen Sachen. Es gibt auch so einen Küchenkampf, da habe ich jetzt noch mitbekommen, da hat er sich ja wohl auch beim Drehen die eine Hand gebrochen.
Oh, yeah.
Und deswegen musste der ganze Kampf umchoreografiert werden, weil er mit zwei Händen alles machen konnte bei der Überlegung und bei der Choreo. Und das geht natürlich schneller und dann musste er auf einmal nur noch alles mit einer Hand machen. Das hat es dann natürlich ein bisschen schwieriger gemacht.
Ja, aber...
So, aber es hat überzeugt.
So ist es beim Film, es muss improvisiert werden und es wird weitergemacht, so ist es halt. Und dann hat man auch, ja, auf jeden Fall kam ein gutes Ergebnis ins Kino und wir waren sehr zufrieden. Und das wird auch so was bei mir ins Regal kommt. Also das auf jeden Fall nochmal, wird er nochmal angeguckt, definitiv.
Oh ja, bei mir auch. Also ich habe da auch richtig Bock drauf. Der hat auch eine FSK 18 bekommen, was mich auch überhaupt nicht wundert,
weil... Ja.
Also, ne, macht euch gefallen. Es geht schon doch sehr hart und derbe zur Sache und es wird wenig Halt gemacht vor Leuten, weil Dev Patels Figur sehr, sehr rücksichtslos kämpft und das kriegt man halt eben auch ständig mit. Dem ist einfach alles egal, Hauptsache ans Ziel kommen.
Ja, also absolute Empfehlung von uns.
Auf jeden Fall.
Und jetzt in den meisten Multiplexen einfach zu sehen.
Ja. Viel Spaß dabei.
Viel Spaß.
Trotzdem kann ich euren Dank nicht annehmen. Seit vorgestern Nacht sitze ich nämlich in meinem Keller und repariere mein Fahrrad.
Wollte ich euch nur gesagt haben. So, wir sind noch nicht ganz durch mit den
Filmstarts der Woche.
Es gibt noch ein paar, die wir allerdings nicht sehen konnten. Da wäre zunächst einmal Io Capitano, der das Thema Flucht behandelt. Ja klar, logisch, auch ein Thema bei uns, Einwanderungsland, wie wir sind. Welche Erfahrungen und Traumata diese Menschen allerdings beschäftigen, das wird oftmals vergessen in der politischen Debatte. Matteo Garrone hat jetzt hier mit Ich Capitano eine sehr schmerzhafte Erinnerung gedreht, die im mehrfachen Sinn an die Grenzen geht, mit fast spürbarem Schmerz und drastischen Einblicken. Ich gebe mal wieder, was mein lieber Kollege Markus hier im Kreuzer geschrieben hat. Also, die Cousins Seydou und Moussa wollen Senegal verlassen und ihr Glück in Europa suchen. Was mit heiterer Musik und Abenteuerfeeling beginnt, wird schnell zu einer Kaskade aus Angst, Tod und Grausamkeit. Fälscher, Schleuser, Menschenhändler, Reiche, jeder versucht, die beiden unbedarften Teenager auszunehmen. Doch immer wieder blitzen auf dem Höllentrip durch Wüste, libysche Folterkammern und das Mittelmeer auch kleine Hoffnungsschimmer und poetische Sequenzen durch. Etwa der Anblick der für sie unbekannten leuchtenden Bohrinseln inmitten der Finsternis. Die endlos erscheinenden Weiten der Sahara und die offene See symbolisieren dabei die Verlorenheit. Seydous Gesicht in der Nahaufnahme spiegelt stets das dramatische Wechselspiel von Ausbeutung und Zuversicht, von Schlägen blutverkrustet und verzweifelt, doch auch trotzig und euphorisch. So ist das Drama über Menschlichkeit auch eine Art Coming-of-Age-Film, der aus einem Jungen mit einem naiven Traum einen gestandenen Helden macht. Ich Capitano ist zu empfehlen, auf jeden Fall vielfach preisgekrönt, auch der neue Film von Matteo Garrone, ein italienischer Regisseur, der ja schon vielfach mit Preisen ausgezeichnet wurde. In der Vergangenheit für Filme wie Gomorra, Reise ins Reich der Camorra zum Beispiel. Er hat das Märchen der Märchen inszeniert, ein sehr ungewöhnlicher europäischer Märchenfilm. Es gab Dogman von ihm 2018, nicht zu verwechseln mit dem von Luc Besson, sondern der bessere Dogman. Und Pinocchio 2019 hat er inszeniert und von der wirklich fantastischen Welt von Pinocchio ist also jetzt ganz weit entfernt mit Io Capitano, der in Venedig seine Premiere gefeiert hat und ja, wie gesagt, auch schon vielfach auch ausgezeichnet wurde bei den Filmfestivals rund um die Welt. Zu sehen ist Ich Capitano, wie der Film auf Deutsch heißt, in den Kinos ab dieser Woche. Und dann gibt es Omen zu sehen. Das wiederum ist auch ein Film eines Einwanderers und zwar von Baloyi. Das ist ein französischer Rapper, ein belgischer Rapper, um genau zu sein, der allerdings ja, aus anderen Gefilden kommt, nämlich aus Afrika nach Belgien ausgereist ist, quasi eingewandert ist mit seiner Familie. Und ja, ganz klar auf jeden Fall auch hier ein Stück weit seiner eigenen Geschichte erzählt in Omen. Ich gebe auch hier wieder die Kritik meines lieben Kollegen Josef vom Kreuz, an dieser Stelle liebe Grüße, wieder. Der junge Koffi arbeitet als Aushilfsleser, Lehrer an einer belgischen Schule. Die erste Szene zeigt ihn in seiner Wohnung, wo er sich von seiner Verlobten Alice die Haare schneiden lässt. Die beiden scherzen miteinander, freuen sich auf ihre Reise in den Kongo, wo Koffi seine Aussteuer bezahlen und sich den Segen der Familie abholen möchte. Kurz darauf sitzt Koffi wieder in der Mitte eines Raumes. Doch diesmal trägt er eine Art Holzkasten auf dem Kopf, während ein Priester versucht, ihm böse Geister auszutreiben. Die weiße Alice sieht fassungslos zu. Der Aufprall in der kongolesischen Wirklichkeit könnte für das Ehepaar nicht härter sein. Dabei ist die Kiste nur der Anfang. Zurück in seiner alten Heimat weichen seine Eltern Koffi aus. Sein Vater nimmt das Handy nicht ab, die Mutter schlägt ihm die Tür vor der Nase zu. Das Ganze wäre als dramatischer Stoff schon stark genug. Doch Musiker und Filmemacher Baloyi interessiert sich hier mehr als nur über die Protagonisten. Immer wieder verlässt die Kamera die beiden Eheleute, wendet sich scheinbar Nebenfiguren zu Straßenkämpfen, Umzügen und dem ganzen alltäglichen Leben im Kongo. Dabei findet Omen starke Bilder, sowohl für die Entfremdung derer, die aus Europa zurück auf ihre Heimat blicken, als auch für die Welt, die sie erkunden. Stilsicher und visuell einfallsreich erinnert der Film stellenweise an Get Out und trägt doch ganz eindeutig die Handschrift eines Regisseurs, der mit diesem Debüt für viel Aufsehen gesorgt hat. Omen ist ab dieser Woche zu sehen und auch das eine Empfehlung. Der Film lief ebenfalls auf vielen Festivals, hat beispielsweise auch in Cannes in der Reihe En Centre Regard einen Preis gewonnen und ja, scheint wohl wirklich auch sehr empfehlenswert zu sein. Omen ab dieser Woche ebenfalls im Kino. Und dann wäre noch zu erwähnen Union, die Besten aller Tage, ein Dokumentarfilm über Union, über den Fußballclub Union Berlin, den Underdog, den großen Aufstieg in die Bundesliga und an die Spitze der Bundesliga und in die Champions League. Das begleitet dieser Film in jedem Fall auch. Er zeigt die, ja, er blickt hinter die Kulissen auch sicherlich der Mannschaft, aber vor allen Dingen auch des Business, was ein Bundesliga-Verein bedeutet. Also Anne-Kathrin Händel, Regisseurin von unter anderem Familie Brasch, zeigt hier nicht die klassische Fußballdokumentation, es ist oder den Dokumentarfilm. Es ist halt wirklich ein Dokumentarfilm, weniger jetzt irgendwie wie ein Sommermärchen oder so, der hier auch die Industrie dahinter zeigt, in jedem Fall. Vor allen Dingen auch die Rolle, die Frauen in dieser Industrie spielen. Anne-Kathrin Händel kommt da auch vielfach unangemeldet und stellt die richtigen Fragen. Union, die Besten aller Tage, läuft ab dieser Woche ebenfalls in den Kinos. Und ja, das waren sie, die Filmstarts in dieser Woche. Ein kleiner Blick noch auf das, was wir nicht sehen konnten. Gleich haben wir noch ein bisschen was in der Sofaecke für euch. Seid gespannt.
Hallo zusammen, hier sind Flo und Lisa.
Hallo.
Oder Lisa und Flo, weil der Esel sich immer zuerst nennt. Wir haben uns Damsel angeguckt, das neueste Fantasy-Netflix-Streaming-Ding. was vor einer Weile rauskam, zu dem es auch schon ein Buch gibt, das irgendwie mit rauskam. Und genau, wir haben in der Hauptrolle Millie Bobby Brown, die Prinzessin Elodie spielt, die aus einem relativ ärmlichen Land kommt und die eben dann von ihrem Vater verheiratet werden soll mit einem reichen Prinzen oder einem Prinzen von einem reichen Land, sodass sie da eben mit ihrer Stiefmutter und ihrem Vater hinreisen müssen. Die sind allerdings alle gar nicht so nett, wie man es vielleicht erst meint, sondern da müssen Leute in Berge geworfen werden, relativ klassische Sachen, weswegen sie sich, also ich hatte das Gefühl dafür, wie viel ich schon wusste, doch zu spät im Film, aber halt doch relativ früh in der Geschichte, in einem Berg wiederfindet und von einem Drachen gefressen werden soll. So, das wäre meine Zusammenfassung.
Ja.
Ja. Und dann muss sie, ja, genau. Und dann muss sie sich eben da wieder rauskämpfen.
Genau. Also wir haben ganz viele Szenen mit Millie Bobby Brown, wie sie sich irgendwie verletzt, dabei natürlich trotzdem unfassbar pretty aussieht und sich durch diesen Berg und diese Tunnel dieses Berges schleift, um zu versuchen, von diesem Drachen zu entkommen. Der übrigens ganz, ganz, ganz wundervoll synchronisiert ist im Englischen von Shoreh Akhtarshloo. Das ist eine iranische Schauspielerin, die man vor allen Dingen aus The Expanse vielleicht kennt. Die Frau ist jetzt inzwischen schon Mitte 70 und sie hat einfach die genialste Stimme der Welt, wenn man einen Drachen synchronisieren möchte.
Das stimmt. Das war gut. Ich habe die ja bei Renfield kennengelernt, als wir im Kino waren. Und ich habe nämlich auch, ich habe den Drachen gehört und war so, verdammt, die Stimme klingt schon richtig geil. Habe nachgeguckt und dachte so, ah, die kenne ich. Lisa ja. Wird die mögen.
Ja. 6 Staffeln die Expanse mit der Stimme und der Frau ist halt der Hammer. Deswegen hat mich Damsel auch relativ schnell gecatcht, weil ich einfach diesem Drachen so gern zugehört habe. Unabhängig davon ist es natürlich auch eine sehr eindeutige und straightforward Geschichte über, nimm dein Schicksal in deine eigene Hand und kämpf dich da selbst aus dem Berg raus und vertrau nicht auf irgendwelche Deppen, die dir das Blaue vom Himmel versprechen letztendlich. Das kann man schon, ja, ich glaube, das trifft ziemlich genau. Der Film hat relativ schlechte Kritiken gekriegt, glaube ich, so wie ich das gesehen habe, oder sehr gemischte, so durchwachsen.
Ja,
ich würde dazu sagen, also ich finde, das ist ein Film, der ziemlich eindeutig für ein jugendliches Publikum auch gemacht wurde, meiner Meinung nach. Und aus diesem Grund habe ich ihn für genau das genommen, was er ist. Und er hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht. Er ist nicht schlau, unbedingt. Er ist ein bisschen zu lang, finde ich, persönlich. Mhm. Aber er hat einfach Spaß gemacht. Ich habe mir den einfach gerne angeguckt. Ich habe mir gerne angeguckt, wie Millie Bobby Brown trotzdem immer wunderschön aussieht, obwohl ihre halbe Seite unten verbrannt ist und sie sich jetzt plötzlich einen perfekten Bob schneidet, damit ihre Haare ihr nicht mehr ins Gesicht hängen. Und I don't know, aus ihren zerrissenen, verbrannten Klamotten trotzdem noch den Dress des Jahrhunderts dahin wirft. Hat Spaß gemacht. Kann man sich angucken.
Also ich hatte auch meinen Spaß. Ich konnte es ein bisschen mehr nachvollziehen an manchen Stellen, warum Leute davon vielleicht das jetzt nicht ganz so toll fanden, weil, also es fühlt sich halt schon relativ Standard an, sag ich mal. Was ich schön fand, war, dass man halt auch, ich weiß nicht, ich habe jetzt gerade nicht im Kopf, wie schnell sie es produziert haben, aber es wirkte schon so ein bisschen so wie Dungeons & Dragons hat sehr gut funktioniert. Mhm. Wir machen sowas Ähnliches, also ich finde, es schlägt schon in eine ähnliche Kerbe, nur mit weniger Selbstreferenzen und weniger Selbstironie tatsächlich, was ich eigentlich an sich ziemlich gut finde, dass halt auch immer noch, dass halt doch noch Fantasy-Filme rauskommen, die sich einfach ernst nehmen und halt nicht an jeder Ecke ein Augenzwinkern haben oder sowas.
Eben, das ja genau.
Auch, das ist schon angenehm auch einfach.
Ja, das würde ich auch positiv sehen, dass der Film nicht einfach lustig war. Der Film hat sich ernst genommen und das fand ich auch nicht schlecht, weil ich die Situation, also ich meine, so absurd das natürlich auch ist, es ist ja nun mal eine Fantasy-Situation, ne? Aber die Situation für den Charakter war sehr ernst. Da sehr viel Witz reinzubringen, hätte sich falsch angefühlt. Und auch diese grundlegende Message dahinter, also auch letztendlich ja irgendwie so ein bisschen eine Reflexion darauf, wenn man es jetzt mal ganz groß aufziehen möchte, ich weiß nicht, ob man diesen Film zu viel reininterpretieren sollte, aber was Frauen durchmachen müssen, teilweise, in einer patriarchalen Gesellschaft, sollte meiner Meinung nach nicht mit ganz so viel Humor in dieser Situation dargestellt werden. Deswegen finde ich das gut, dass er sich ernster genommen hat.
Ja, an was ich noch denken musste, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, hast du Ready or Not gesehen von den Radio Silence Guys? Ja, also, und ich war schon, es ist so ein, wir ringen hier Fantasy Ready or Not mit weniger in Gewalt.
Pretty. Ja, in Pretty und...
Ja, was sich für mich so ein bisschen komisch angefühlt hat eben, weil es dann immer so wirkt, dass es halt doch dann auf die Bremse tritt, immer dann, wenn es halt härter werden würde, weil sie ja dann halt so sind, jugendliches Publikum. So, sie kratzt immer so, ne? Und es gab so ein, zwei Stellen, wo ich sagen muss, da sah es für mich auch irgendwie, hat mir die Optik nicht immer zugesagt, so.
Ja.
Am Ende des Tages war ich auch so, es ist ein vollkommen feiner Film, es ist jetzt nicht das große Meisterwerk, ne? Es ist jetzt nicht der große neue Fantasy-Epos, den es da gibt. Den kann man auf jeden Fall gucken. Für mich ist es auch besser als manch andere Streaming-Ware, sag ich mal. Ich bin aber auch auf jeden Fall dabei, dass am Ende so war, boah, ich habe das Gefühl, 20 Minuten zu viel sind dann doch irgendwie da. Ich habe das Gefühl, das hätte man vielleicht auch doch noch auf so, also mindestens 10 Minuten hätte man auf jeden Fall wegkürzen können. Ja. Eventuell sogar 20 eben, damit es eine Runde 90 dasteht bei der Zeit. Und dann hätte ich, glaube ich, noch mehr Spaß damit gehabt, auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, das trifft ziemlich auf den Punkt. Also, ich will nochmal herausstellen, der Hauptgrund, warum ich mir diesen Film angucken wollte, ist der weibliche Cast. Wir haben ja nicht nur Shuri Akdashlu und Millie Bobby Brown, wir haben auch in der Rolle der Stiefmutter Angela Bassett, die meiner Meinung nach immer eine ganz, ganz, ganz wundervolle Schauspielerin ist, der ich einfach gerne zugucke. Ich finde, sie hat jetzt in dieser Rolle nicht so sehr geglänzt, wie sie das eigentlich kann.
Aber
sie hat Spaß gemacht.
Das, und ich finde, es ist schön, eine nette Stiefmutter zu sehen. So. Dass sie nicht in so einer Fantasy-Welt nicht die böse Stiefmutter ist oder sowas, sondern eben die nette Stiefmutter. Ja. Das fand ich, hat mir auch irgendwie Spaß gemacht.
Ja, was am Anfang ja auch nicht ganz so klar war im allerersten Moment, ob sie jetzt sich in eine böse oder in eine nette Richtung entwickelt. Spoiler-Alert!
Ja, das...
eine gute Stiefmutter, aber das ist relativ, das wird relativ schnell eindeutig, that's fair.
Ja, auf jeden Fall.
Genau. Also im Großen und Ganzen würde ich eine Empfehlung für den Film aussprechen, wenn ihr euch einfach mal einen guten, unterhaltsamen Fantasy-Film angucken möchtet, wo ihr jetzt nicht super viel nachdenken müsst und trotzdem eigentlich eine sehr solide Message dabei habt.
Genau. So. Das könnt ihr alle machen. Alles gibt's zu sehen auf Netflix. Viel Spaß dabei.
Jo.
Damsel, ab sofort bei Netflix zu sehen. Und hier ist der Soundtrack von David Fleming noch ein bisschen. Aber nur kurz, denn wir haben tatsächlich noch etwas von Lisa, was sie euch ans Herz legen möchte, und zwar einen Dokumentarfilm.
Ich möchte euch ganz gerne noch einen Film ans Herz legen, der gerade auf Arte läuft tatsächlich und der noch in der Mediathek bis Mai 2027 ist. Also ihr habt noch eine ganze Weile, ihn zu schauen. Es geht um den Dokumentarfilm Flucht aus Nordkorea oder auch im Englischen Beyond Utopia, der von Madeleine Gavin, einer US-amerikanischen Investigativjournalistin, gemacht wurde. Und es geht in Flucht aus Nordkorea, wie der deutsche Name schon sehr gut offensichtlich sagt, um die Flucht aus Nordkorea und um die Zustände, in denen die Menschen in diesem Land leben. Es geht genauer gesagt um eine zum einen fünfköpfige Familie, die mit ihrer 80-jährigen Großmutter aus dem Land gemeinsam fliehen und dabei Unterstützung von einem Pastor aus Südkorea bekommen, Pastor Kim, der auch eine sehr große Menschenrechtsfigur in Südkorea ist, der nämlich schon vielen Leuten bei der Flucht aus Nordkorea geholfen hat und ihnen bei dem schweren Weg auch einfach hilft, weil es ist einfach so, dass man nicht einfach von Nordkorea nach Südkorea fliehen kann, sondern man muss über China fliehen, da die Grenze von Nord zu Südkorea komplett vermint ist. Das ist ganz, ganz gefährlich. Deswegen fliehen die meisten NordkoreanerInnen über China und dann Thailand und Laos nach Südkorea. Das ist ein sehr beschwerlicher Weg. Viele dieser Menschen werden werden versklavt, in Menschenhandel verkauft. Viele der Frauen werden als Sexarbeiterinnen genutzt in China dann. Oder sie werden halt zurück nach Nordkorea ausgeliefert, wo sie im schlimmsten Fall halt eine Todesstrafe erhalten. Das alles spiegelt dieser Film wieder, eben auch, also es ist sehr spannend gemacht. Sie haben die Familie mit eigenen Kameras ausgerüstet, also sie haben ihre eigene Flucht gefilmt. Es gibt außerdem Archivmaterial und Material von JournalistInnen, die dort investigativ recherchiert haben, die irgendwie Aufnahmen von Hinrichtungen oder eben dem normalen Alltag in Nordkorea nach draußen schmuggeln konnten, was so einen kleinen Einblick gibt, wie es den Menschen dort geht. Ich fand diesen Dokumentarfilm die gesamten 90 Minuten hinweg komplett packend. Ich war von Anfang an dabei. Also es geht zum einen um diese Familie, es geht aber gleichzeitig noch um eine Frau, eine nordkoreanische Frau, die nach Südkorea geflohen ist und versucht, ihren Sohn nachzuholen und die auch Hilfe von Pastor Kim erhält. Und diese beiden Geschichten werden in diesem Film betrachtet. Ich glaube dadurch, dass die Familie halt viel mehr Material hatte, dass sie gefilmt haben, weil sie ja eben selbst gefilmt haben, wird mehr Augenmerk auf diese Geschichte gelegt, aber die andere ist nicht minder packend und wertvoll auch. Ich finde, dass dieser Film sehr, sehr stark konzipiert ist und dass das ein Dokumentarfilm ist, den sich jeder mal angesehen haben sollte, der einfach mal so die gesamte Grausamkeit dieses Regimes aufzeigt, aber eben auch die Indoktrination, die die Menschen dort erfahren haben und wie sie eigentlich zu Nordkorea stehen. Also zum Beispiel gibt es ganz bewegende Szenen mit der Großmutter, diese 80-jährige Großmutter, die die ganze Zeit immer doch wieder Kim Jong-un in Schutz nimmt und sagt, er ist ja noch so jung und er muss doch erst seinen Weg finden und sie glaubt an ihn und sie glaubt, dass er nur das Beste für sein Land und für seine Menschen möchte und die ihn wirklich wie so eine Gottgestalt wahrnimmt. Das ist, es ist sehr spannend zu sehen, wie die Propaganda dort arbeitet. Gleichzeitig muss ich aber auch dazu sagen, dass mein großer Kritikpunkt an diesem Film ist, der aus einer sehr, sehr westlichen Perspektive gefilmt natürlich. Also Madeleine Gavin ist nun mal eine westliche Journalistin, die hier auch sehr gezielt Stilmittel, visuelle Stilmittel einsetzt, um ein bestimmtes Bild von Nordkorea und auch von China zu porträtieren. Das eher so ein bisschen in eine Richtung geht von, es ist hier dreckig, es ist zurückgeblieben, es ist schwierige, diktatorische Situation. Und das mag ja sogar stimmen, aber die Art und Weise, wie sie es präsentiert, finde ich mit Vorsicht zu genießen. Auch wie erklärt wird, wie NordkoreanerInnen, die nach Südkorea fliehen können und es dann schaffen, dort in die Gesellschaft überführt werden, ist meiner Meinung nach ein bisschen zu... wie soll ich sagen, zu kurz gekommen. Da wird einfach gesagt, dass diese Leute in ein für 4 Wochen oder 8 Wochen in ein Zentrum geschickt werden, wo sie lernen, wie die Welt eigentlich funktioniert, in Anführungszeichen, was ich allein schon diese Aussage irgendwie ein bisschen problematisch finde. Und dann resozialisiert werden und dann kriegen sie eine Wohnung und können in Südkorea leben, dass diese Menschen, die aus Nordkorea geflohen sind, aber ihr gesamtes Leben stigmatisiert wurden, das kommt nicht wirklich gut zur Sprache, meiner Meinung nach. Und dass sie auch Schwierigkeiten haben werden in Südkorea, logischerweise, also oder Anfeindungen ausgesetzt sind. Und dass diese Resozialisierung halt auch Nordkorea als ihren neuen Feind darstellt, was man ganz gut in verschiedenen Autobiografien von Leuten nachlesen kann, die aus Nordkorea geflohen sind. Das übergeht der Film ziemlich. Er zeichnet Südkorea und die westliche Welt dann so ein bisschen als das geheiligte Land hier, das jetzt die Rettung für alle NordkoreanerInnen ist, was ich für hochproblematisch halte. Nichtsdestotrotz, die Arbeit, die dieser Pastor macht, Pastor Kim, unter Einsatz wirklich seines Lebens letztendlich, also der begibt sich dauerhaft in die Lebensgefahr, um diese Leute da rauszuholen und eben auch diese selbst gefilmten Aufzeichnungen der Menschen, die dort geflohen sind, geben halt meiner Meinung nach trotzdem sehr, sehr guten Einblick in das, was da passiert und was diesen Menschen angetan wird. Deswegen eine ganz große Empfehlung von mir, Flucht aus Nordkorea, schaut euch das an auf Arte, ist in der Arte Mediathek zu sehen und ihr habt noch sehr lange Zeit. Viel Spaß damit.
Vielen Dank, liebe Lisa, für diesen Tipp. Flucht aus Nordkorea, also jetzt in der Arte Mediathek zu sehen. Und bevor wir zum Filmriss Filmquiz kommen, wo es auch die Romanvorlage zu Damsel beispielsweise zu gewinnen gibt, die uns der Heine Verlag freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat, wollen wir auf jeden Fall an dieser Stelle noch ein paar andere Heimkino Neuheiten vorstellen euch. Und zwar gibt es also jetzt auf DVD und Blu-ray die beiden von uns sehr gemochten Filme The Iron Claw. Das ist die Geschichte einer Wrestlerfamilie, die hier erzählt wird, die tragische Geschichte. Jeremy Allen White spielt da unter anderem mit Zac Efron, sind da zu sehen beide. Der Film lief ganz klein in den deutschen Kinos und bei uns auch nur wirklich im Regina-Palast ganz kurz. Und deswegen sei er an dieser Stelle nochmal wärmstens empfohlen. Jasmin hat ihn gesehen für uns und auch besprochen und war sehr angetan. Und jetzt also die Gelegenheit für alle, das nachzuholen. Seit dem 5. April ist der Film als DVD, Blu-ray und als limitiertes 4K UHD Mediabook mit 32 Seiten Booklet und auch digital erhältlich und auch zu gewinnen gleich beim Filmriss Filmquiz. Außerdem bei Leonine erschienen die Tribute von Panem, The Ballad of Songbirds and Snakes. Nach der langen Zeit also hier die Fortsetzung der Geschichte und beziehungsweise Vorgeschichte des Ganzen, nämlich die allerersten Hungerspiele, wurden da ja gezeigt. Sehr gut inszeniert, das Ganze spannend erzählt, hatte viel von dem Vibe und Flair der ersten Saga mit Jennifer Lawrence, und auch der sei uns auf jeden Fall an dieser Stelle nochmal ins Gedächtnis gerufen und euch empfohlen. Tribute von Panem, The Ballad of Songbirds and Snakes ist ebenfalls als DVD, Blu-ray und 4K Ultra HD Blu-ray erhältlich. Und es gibt auch hier ein limitiertes 4K Steelbook und natürlich das Ganze auch digital bei Leonine erschienen. Ebenfalls zu haben und auch zu gewinnen, neben eben auch den beiden zuvor genannten. Poor Things ist jetzt auf Disney, bei Disney erschienen, aber nur als DVD, oder vielmehr haben wir hier DVDs, die wir verlosen. Ist natürlich nicht nur als DVD erschienen, er ist auch als Blu-ray erhältlich und als 4K, und er ist natürlich auch bei Disney Plus zu sehen als Stream. Aber wir haben ein paar DVDs für euch bekommen. Da reden wir natürlich dann sicherlich auch nochmal im Rahmen der Filme des Jahres drüber. Muss man ja auf jeden Fall auch. Ist ja auch definitiv einer der Filme des Jahres und einer der meist ausgezeichneten Filme bei den Oscars. 4 Stück hat er gewonnen. Der Film von Yorgos Lanthimos mit Emma Stone in der Hauptrolle und Mark Ruffalo und Willem Dafoe. Poor Things also jetzt auch im Heimkino zu haben und zu gewinnen. Und wo? Beim
Filmriss Filmquiz.
Genau. In der letzten Woche gab es Alice im Wunderland, die Tim Burton-Fassung. Und in dieser Woche gibt es was Neues.
Wie lange sind Sie jetzt bei uns, Brenner? 2,5 Monate? In 2 Wochen geht Ihre Probezeit zu Ende. Der Eindruck, den Sie bis jetzt vermitteln, ist folgender. Sie sind intelligent, verschlossen, überaus arrogant und ganz und gar nicht teamfähig. Ich mag das. Wirklich. In Ihrem Fall ist es ein Zeichen dafür, dass Sie bei uns eine Position bekleiden, die weit unter Ihren Fähigkeiten liegt. Warum sind Sie eigentlich bei der Polizei hinausgeflogen?
Ich habe mit der Frau von einem Vorgesetzten geschlafen.
Tja, wenn ihr wisst, was das war, schickt uns eine Mail.
Schreiben an filmriss@popculture.de.
Und zu gewinnen gibt es in dieser Woche neben den zuvor genannten Filmen Andrea lässt sich scheiden, Freikarten. Morgen ist auch noch ein Tag. Freikarten zu Immaculates und auch zu Godzilla X Kong gibt es Freikarten. Wir haben die Romanvorlage aus dem Heine Verlag zu Damsel. Wir haben zu Das Schloss des Cagliostro Poster für euch, der ja in dieser Woche in einer Neufassung ins Kino kommt oder vielmehr in einer remasterten Fassung. Und wir haben auch doch noch eine ganze Menge aus den letzten Wochen bestimmt zu gewinnen. Und das war's. Und wo habt ihr das gehört? Hier. Bei dem Kinomagazin eures Vertrauens, natürlich bei Filmriss.
I think it's time to blow this thing. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
I think it's time, jetzt rauszugehen und meine Erkältung auszukurieren. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche. Viel Spaß im Kino. Es läuft eine Menge Tolles an. Und das nachzuhören gibt es auch nochmal unter filmriss-leipzig.de. Da gibt es dann ab morgen auch den Podcast online und natürlich auch in der Radio Blau Mediathek. Bleibt dran, gehabt euch wohl, habt eine schöne Woche und ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.